Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Luzern-Festival hat jedes Jahr im Sommer einen oder eine Composer in Residence. Diesmal ist das der Österreicher Georg Friedrich Haas, der in vielen Konzerten und Diskussionen seine Musik vorstellt. Eine Musik ist das, die einen ziemlich schnell gefangen nimmt und einen seltsamen Sog ausübt. Am Sonntag war in Luzern Gelegenheit, Haas zum Künstlergespräch zu treffen, in dem er über sich, seine Musik, seine Ästhetik erzählt hat. Hören Sie in der kommenden halben Stunde eine stark gekürzte Fassung dieses Gesprächs. Nacht ist das Motto des Luzern-Festival in diesem Jahr. Hitze war das Thema am Sonntag weit über 30 Grad. So habe ich Haas zum Auftakt erst einmal gefragt, was er eigentlich für ein Nachttyp ist. Ob er grundsätzlich gern schläft in der Nacht, wenn er denn schlafen könnte wegen der Hitze, oder ob er eine Nachteule ist?
Das hängt von den Umständen ab. Ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der nach Fahrplan lebt, und deswegen kann ich Ihnen diese Frage gar nicht beantworten. Es gibt Nächte, wo man den Wunsch hat, weniger zu schlafen, wenn man was Wichtigeres zu tun hat, und Nächte, wo das nicht der Fall ist.
Also ich weiß nur, der Josef Haydn hat ja ganz, ganz klar seinen Tagesablauf geregelt, dass er sagt, von 6 bis 8 komponieren, dann Frühstück, dann Korrespondenz, dann Rapport beim Fürsten. Das wäre für Sie undenkbar.
Ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass es keinen Fürsten gibt, bei dem ich Rapport habe. Und das, wer weiß, wie Haydn gelebt hätte, wenn er diese Bedingungen nicht gehabt hätte. Und das sage ich jetzt ohne Ironie, weil natürlich jeder Mensch in seiner bestimmten gesellschaftlichen Situation lebt. Und ich habe nun mal den Luxus, dass ich komponieren kann, weitgehend dann, wann ich möchte. Und das ist eine sehr angenehme Situation.
Also das heißt, Sie haben auch nachts schon mal komponiert?
Selbstverständlich.
Ist es anders, nachts zu komponieren als tagsüber?
Nein, glaube ich nicht. Ich meine, ist Komponieren der Moment oder die Phasen, wo sich im Kopf der Klang konkretisiert und ich an meiner Vorstellung arbeite? Oder ist Komponieren der Zeitpunkt, wo ich früher am Papier und jetzt nach dem Papier am Computer sitze und diese Vorstellung präzisiere? Das sind ja zwei ganz verschiedene Arbeitsmethoden. Und das Erste, diese beglückenden Momente, der früher nannte man es Inspiration, ich bin nicht so ganz glücklich über diesen Begriff, das sind Momente, die sind irgendwann, kommen sogar in der Nacht vor, aber die kann man nicht vorwegnehmen. Ich habe das mal verglichen mit Pilze suchen. Wahrscheinlich auch darum so viele Komponisten, die gerne Pilze suchen, weil es eine Parallele zum Komponieren ist. Man denkt sich, es ist wunderbares Wetter, es hat geregnet, es ist warm, sie müssten in Massen da sein und kein einziger ist da. Und dann geht man an einem Tag spazieren, wo man überhaupt nicht damit rechnet, und plötzlich stolpert man über eine Gruppe Morcheln. Genauso läuft der kreative Prozess. Und dieser kreative Prozess macht leider circa 0,7% des zeitlichen Arbeitsaufwandes aus. Die restliche Zeit braucht man, das, was einem in der kurzen Zeit eingefallen ist, festzuhalten und muss sich sogar bemühen, dass man es dabei nicht verliert.
1% Inspiration und 99% Transpiration.
Ja.
So. Aber Sie haben mal den schönen Satz gesagt: Wenn man in eine gesättigte Salzlösung ein Staubkorn legt, dann wächst um dieses Staubkorn herum ein Gebilde. Genau so ist Komponieren nicht. Lassen Sie uns doch mal reden, wie funktioniert es?
Habe ich das gesagt?
Das haben Sie mal gesagt in einem Interview. Was ist Komponieren für Sie? Wie setzt sich das zusammen? Aus welchen Ideen? Sind das kompositorische Ideen, formale, und eine fängt an und ist zunächst mal dominant und überlagert die anderen?
Ich glaube, wenn ich mir vornehmen würde, in einer bestimmten Weise zu arbeiten, dann könnte ich das nicht. Komponieren ist primär ein Ausdrucksbedürfnis. Primär, dass man irgendetwas formulieren will. Also zum Beispiel meine Oper Bluthaus, die vor kurzem in Schwetzingen uraufgeführt wurde, da ging es mir um das Thema des sexuellen Missbrauchs, und ich wollte das aus der Perspektive der missbrauchten Person darstellen, und dann ist das die Grundlage. Und dann sucht man die Klänge und sucht man die Sprache, die dazukommt. Das sind die Grundsätze, aber das sind so allgemeine, im 19. Jahrhundert hätte man dazu gesagt, Ausdruckskategorien, im 21. haben wir keinen Begriff dafür, diese allgemeinen Kategorien, auf deren Basis ich dann Musik machen möchte.
Aber ist Komponieren so etwas Ähnliches für Sie wie das Weiterträumen von Klängen, die Sie in sich haben?
Ich hatte als 17-Jähriger eine Phase, da habe ich Gedichte geschrieben, und dann habe ich gemerkt, ich kann mich in der Sprache nicht präzise genug ausdrücken. Ich habe daher entschieden, die wesentlich präzisere Sprache der Musik zu wählen.
Georg Friedrich Haas, Komponist, geboren 1953 in Graz. Sein Vater und sein Großvater waren Architekten. Ein rationaler und sehr kontrollierter Mensch ist er, mit starkem Hang zum unbewussten, metaphysischen, unheimlichen, dunklen, wobei sich diese beiden Seiten ja nicht ausschließen müssen, im Gegenteil. Heute einer der großen Komponisten Österreichs. Schon als Kind große Lust am Suchen, zum Beispiel Pilze, und Forschen, zum Beispiel Chemie, und Untersuchen, zum Beispiel Klänge. Studiert Physik und Mathematik, steigt dann aber um aufs Klavier und entdeckt den Komponisten Friedrich Zerha für sich als Lehrer, einen Seelenverwandten, der ähnlich ernst und tiefsinnig und schwermütig ist in der Grundstimmung und der ähnlich fasziniert ist von der unheimlichen, überwältigenden Kraft der Klänge. Seit vielen Jahren ist das große Thema für Haas das Gebiet der sogenannten Mikrointervalle. Der Raum zwischen zwei benachbarten Tönen, hat er sich gesagt, der ist nicht einfach leer, sondern gefüllt mit vielen winzig kleinen Intervallen, Vierteltönen, Sechsteltönen, Zwölfteltönen, viel kleinere Tonschritte also, wie sie die Klaviertastatur erlaubt. So öffnen sich die acht Töne der Tonleiter für ein riesiges Feld von Mikrointervallen. Die können wir hören, denen können wir nachspüren, und die gewohnten Klänge kommen plötzlich daher, als hätten sie Schatten, als wären sie verwischt. Oder seltsam eingefärbt. Eine seiner brandneuen Kompositionen, die ist von letztem Jahr und die heißt Limited Approximations, begrenzte Annäherungen, für Orchester und sechs Klaviere im Zwölfteltonabstand.
Wenn Sie diese Klaviertöne hören, ich hoffe, Sie haben diese Töne nicht als falsch empfunden. Versuchte hier die Intervalle der Obertonreihe zu übertragen, aber der Zwölftelton ist immer noch zu groß, um das wirklich genau zu machen. Es ist daher nur eine begrenzte Annäherung, also eine Limited Approximation, daher der Titel.
Was passiert in dem Stück, in den Limited Approximations? Wie ist so der formale Prozess? Sie haben am Anfang das Material vorgestellt. Was passiert jetzt damit?
Ich gehe nie so vor, dass ich am Anfang ein Material vorstelle. Wenn, dann lege ich falsche Fährten. Und die falsche Fährte war hier, ich will nicht sagen Chaos, aber doch eine gewisse Unsicherheit. Wenn man das hört, irgendwo wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Aber das eigentliche Thema von diesem Stück, von Limited Approximations, ist der Versuch, ein harmonisches System zu bilden, das auf Obertonreihen basiert. Es entstehen Klänge, die eine bestimmte Klangqualität haben, die jenseits des Gegensatzes Konsonanz-Dissonanz ist. Es sind Klänge, die aus scheinbar sehr komplexen mikrotonalen Verbindungen bestehen, die aber zusammen einen Klang ergeben, der sehr ähnlich ist der Tonhöhenzusammensetzung, wenn Sie etwa einen Klavierton oder einen Celloton spielen. Und wenn man so einen Klavierton oder Celloton elektronisch analysieren würde, würde man zu diesen Tonhöhen kommen. Am Anfang diese falsche Fährte, wo man so glaubt, es geht um freie Bewegungen, um dichte Akkorde, um fast Imitation, elektronische Wirkungen und dann das, woraus mir wirklich ankommt, auf den Versuch, die Intonation der Obertonakkorde in einem abstrakten Raum im Orchester zu organisieren.
Die Inspirationen, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, Georg Friedrich Haas, die Inspirationen, woher kommen die? Gibt es da einen äußeren Anlass manchmal und dann purzeln die Ideen in Ihrem Kopf und fangen an zu gären? Wie kann man sich das vorstellen?
Bei diesem Stück Limited Approximations, glaube ich, war es ein bisschen anders, dass es die Erfüllung eines uralten Traumes. Ich konnte 1988 in Graz Programm, muss immer eine Konzertreihe organisieren mit mikrotonaler Musik, zusammen mit dem ORF, und durfte dort die Uraufführung des Stückes Arc-en-Ciel für 6 Klaviere im Zwölfteltonabstand von Ivan Wischnegradzki dirigieren. Das war für mich eines meiner stärksten Erlebnisse. War ein unglaublicher Arbeitsaufwand, wir hatten ca. 30 Proben, das Stück dauerte 9 Minuten. Und am Schluss waren wir wirklich so, dass diese 6 Klaviere in ein Instrument verschmolzen sind. Und damals habe ich mich schon gefragt, wie müsste eine Musik aussehen, die ich für dieses Instrumentarium machen wollte, und gewusst, das müsste mit Obertonakkorden sein. Aber damals konnte ich das noch nicht. Und ich habe dann von 1988 bis 2010 gewartet und dann war es soweit. Das ist ein Stück, da würde ich nicht sagen, dass eine zentrale Aussage drin steckt, sondern da geht es mir um emotionale Zustände von Moment zu Moment.
Sie haben eine sehr große Bandbreite von Schlüssen. In Vain, was neulich zu hören war, hat einen total anderen Schluss. Hört wirklich so auf, das Stück hat sich festgefressen und hört dann einfach, wird abgebrochen. Georg Friedrich Haas, ist es schwieriger für Sie, ein Stück zu beginnen oder aufzuhören?
Ich glaube, das ist gleich schwer.
Was passiert hier? Warum hört das so auf, dieses Stück?
Es ist ein langer Prozess. Nach 55 Minuten Entwicklung ist man wieder genau dort angelangt, wo man am Anfang war. Und das ist die eigentliche Katastrophe des Stückes. Und dann merkt man, dass man in einer Spirale festgefressen ist, aus der es keinen Ausweg gibt. Und eigentlich müssten jetzt wieder diese Tamtam-Schläge beginnen und das Ganze nochmals und nochmals und nochmals und nochmals, so lange, bis entweder die Musiker umfallen oder das Publikum hinausgeht. Und dann habe ich gedacht, viel klarer ist es dann, diese Zäsur zu machen und den Schnitt.
Wie ist das für Sie, einen Schluss zu finden? Zu sagen, jetzt ist die Emotionsgewissheit da, jetzt kann ich das Stück beenden, es ist fertig, ich brauche keine anderen, ich muss nicht mehr dran feilen.
Also ich habe die Form als Ganzes im Überblick im Kopf. In den frühesten Werken habe ich zuerst einmal sehr ausgefeilt den Plan vom Anfang bis zum Ende gemacht und war dann der Sklave meines Planes. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich möchte mich davon befreien. Und bei In Vain war es zum Beispiel so, dass dieser Schluss, so wie er jetzt da ist, mir klar wurde, etwa wie ich die Hälfte des Stückes geschrieben hatte. Nach meinem ursprünglichen Konzept wäre das Material noch doppelt so viel gewesen. Aber 2 Stunden wollte ich nicht schreiben, es sollte nur 1 Stunde dauern und deswegen dann diese Entscheidung. Es gibt eine Stelle in einem Mozart-Brief, der mich tief beeindruckt hat, wo Mozart dem schreibt, wie das ist, wenn er komponiert, und er sagt, beschreibt eben, dass er das Ganze, dass er das Stück als Ganzes gleichsam wie ein schönes Bild in einem übersieht und es dann nur niederschreibt. Und er sagt, das ganze Schreiben ist ein wunderbarer Moment, aber der schönste Moment ist der Moment, wo er das Stück als Ganzes überblickt. Das ist auch vielleicht das Wichtigste bei mir im Komponieren. Und das ist wirklich auch das Fantastische am Komponieren. Man überwindet die Zeit. Man überblickt etwas, was 60 Minuten dauert, plötzlich in einem. Und das ist etwas ganz Wunderbares.
Wenn Sie sagen, Sie haben das Ganze oder das Schönste dran, das Genialste dran ist die Situation, wenn Sie alles im Blick haben, wenn Sie das ganze Gebilde vor sich sehen. Das heißt, Sie haben das ein Stück in allen Einzelheiten im Kopf und dann ist die Schwierigkeit, das irgendwie aufs Papier zu bringen. Arbeiten Sie mit Skizzen?
Ich arbeite mit Skizzen und sobald ich weiß, was ich, wie das ganz konkret aussieht, kommt das dann nachher in die Partitur hinein. Und die Partitur wird, das ist leider ein Ergebnis der modernen Arbeitstechnik, mit einem Notationsprogramm im Computer geschrieben.
Gibt es für Sie Zufriedenheit? Gibt es Punkte, an denen alles ideal gelöst ist?
Punkte sicher. Es gibt in jeder Komposition, in der Aufführung Momente der Überraschung. Es gibt die Überraschung, dass Dinge, wo man geglaubt hat, die sind ganz, ganz toll, dann doch nicht so schön sind. Und es gibt die Überraschung, dass man plötzlich Sachen entdeckt, die, wo man sich sagt, ja, da müsste ich jetzt weiterarbeiten, dort weiter graben. Und wobei es auch das, ich bin mit meiner langjährigen Erfahrung, es ist nicht immer so, dass der Komponist daran schuld ist, wenn die Dinge nicht so schön klingen, wie man sie sich vorgestellt hat. Das ist ein anderes Thema. Im Wesentlichen ist das Komponieren für mich ein Lernprozess über jetzt doch mittlerweile 4 Jahrzehnte. Man macht Dinge, über die ist man glücklich, man macht Dinge, über die ist man unglücklich. Die man unglücklich macht, macht man weniger, was dazu führt, je länger man komponiert, desto geringer wird der Prozentsatz der Teile, über die man unglücklich ist. Und dann gibt es Dinge, wo man sich denkt, da muss ich weitermachen.
Auf den verschiedensten Gebieten muss er weitermachen. Zum Beispiel auch auf dem der Musik als Sprache. Ein Thema, das ihn brennend interessiert. Vor 2 Jahren hat Georg Friedrich Haas einen Liederzyklus herausgebracht, Wie stille brannte das Licht, heißt er, für Sopran und Kammerorchester. Das letzte Lied im Zyklus ist von Else Lasker Schüler, ein spätes, ein trauriges und gleichzeitig versöhnliches Liebesgedicht, Maienregen heißt es, und geht so. Du hast deine warme Seele um mein verwittertes Herz geschlungen, und all seine dunklen Töne sind wie ferne Donner verklungen. Aber es kann nicht mehr jauchzen mit seiner wilden Wunde, und wunschlos in deinem Arme liegt mein Mund auf deinem Munde, und ich höre dich leise weinen, und es ist, die Nacht bewegt sich kaum, als fiele ein Maienregen auf meinen greisen Traum. Ob Georg Friedrich Haas in Else Lasker Schüler eine Seelenverwandte gefunden hat, die in ihrer Konzentration aufs Innere eine vergleichbar verfeinerte Sprache gefunden
zum ersten
hat,
Mal
wie er in der Musik.
Ihre Gedichte, eigentlich durch einen fast grotesken Zufall, mit 17 in die Hände gefallen und die haben mich dann nicht mehr losgelassen.
Was für ein Zufall, warum, was war da?
Da war ich in einer Bibliothek und da hat mich einfach ein Buch, ich weiß nicht, ob es der rote Einband war, ich weiß es nicht mehr, das rausgeholt, aha, und schau rein und das war's dann.
Und jetzt dieser Maienregen, was ist da passiert? Welche Klangvisionen hat dieser Text ausgelöst in Ihnen?
Bei dem Stück war es so, dass ich als erstes die Melodie im Einem hingeschrieben habe. Da hatte eine dumpfe Vorstellung, wie die Begleitung oder der umgebende Klang sein sollte und habe mich dann sehr lange abgequält damit. Es gibt 2 oder 3 Versionen dieses Liedes mit unglaublich dichter Klavierbegleitung. Und dann habe ich mich entschieden, nein, ich nehme alles weg und lasse nur diese Linie da stehen. Und diese Linie wird jetzt in das Orchester transformiert. So als würden Sie das, ich vereinfache jetzt radikal, als würden Sie das in einem Raum mit einem unendlich starken Echo in eine Höhle hineinsingen und Sie bekommen das wiederum zurück. Jetzt, was mir aber sehr wichtig ist bei dieser Melodie, die ist in einem engen Zusammenhang mit der Sprachmelodie und daher gibt es auch Mikrotöne. Es gibt auch Vierteltöne drin, als Annäherung an das Klangkontinuum. Denn noch eines, Sie hören ja ständig Mikrotöne jetzt, wenn ich spreche. und auch wenn Sie sprechen. Also unsere ganze Sprache ist, wir halten uns ja nicht an die 12, an die traurigen 12 temperierten Töne, sondern wir verwenden den gesamten Kosmos aller möglichen Tonhöhen. Und das ist jetzt extrem schwierig, Sängerinnen und Sänger zu finden, die das können. Weil die meisten Sänger haben das temperierte, Sängerinnen haben das temperierte System präzise drin und Gott sei Dank haben sie es drin. Ja. Und nehmen jetzt die Abweichung als Abweichung vom Normalzustand wahr. Und ich habe das Glück gefunden mit der Interpretin, das ist die Sarah Wegener. Das ist jemand, die singt Vierteltöne wirklich mit der absoluten Selbstverständlichkeit, sodass man gar nicht wahrnimmt, dass es Vierteltöne sind. Und vielleicht war es sogar ein Fehler von mir, dass ich darüber jetzt gesprochen habe, weil sonst hätten sie es gar nicht gemerkt.
Georg Friedrich Haas, manche Leute pfeifen, wenn sie auf dem Velo fahren oder wenn sie durch den dunklen Wald spazieren. Was aber nicht heißt, dass sie ständig Musik in sich haben, sondern manchmal. Ein anderer, wie Richard Strauss zum Beispiel, der hat gesagt, er geht deswegen so gern ins Wirtshaus und spielt Karten, weil Spielkarten sind das Einzige für ihn, was nicht klingt. Was vielleicht auch ein guter Trick war, um nicht abwaschen zu helfen zu Hause. Wie auch immer, wie ist das, wenn Georg Friedrich Haas am Vierwaldstätter See spazieren geht? Haben Sie Musik immer in Ihrem Kopf?
Nein, es ist ganz anders. Ich muss einfach komponieren, sonst bin ich unerträglich. Ich habe ein Problem, das ich glaube, mit sehr vielen Menschen teile. Ich habe ein sehr starkes religiöses Bedürfnis und es gibt keine Religion, die dieses Bedürfnis stillen kann. Und in diese Lücke ist das. Es ist dieses Tor zur Spiritualität, die uns der Klang gibt. Und ich denke doch, dass die Musik weniger Tote am Gewissen hat als das Christentum und der Islam.
Konfuzius sagt, Tradition heißt nicht Asche bewahren, sondern Glut weitertragen. Ernst Bloch hat gesagt, es gibt noch so viel Unabgegoltenes im Vergangenen. Was bedeutet für Sie Tradition?
Ich habe eine sehr tiefe Verbindung, eine sehr tiefe Liebe zur Musik der Vergangenheit. Und der Begriff Tradition ist ein problematischer Begriff, weil wenn ich es mir in der Kirche, die katholische Kirche hatte den Traditionsbegriff sehr klar formuliert, das mit der Vorstellung heraus, dass in der Form der Überlieferung der Geist Gottes weht. Ich bin da eher Protestant, ich glaube an die Heiligkeit der ursprünglichen Schrift. Wobei eben meine Schriften von Josquin, von Schubert, von Mozart oder von Anton Webern sind. Und jetzt, selbstverständlich ja, ist diese Musik immer irgendwie präsent und ich habe eine ganz tiefe Zuneigung dazu. Je weiter die Musik historisch entfernt ist, desto schwieriger aber wird es, die Abgründe wahrzunehmen. Ich nehme wieder ein Beispiel aus einer unvollendeten Sonate von Schubert, Sonate C-Dur, Deutschverzeichnis 840, die ich für großes Orchester dann instrumentiert habe. Da hat Schubert im dritten Satz ein Menuett geschrieben. Der erste Achttakter wird wiederholt normalerweise, bei Mozart und Haydn immer mit einem Wiederholungszeichen, beim Beethoven durch eine Variation, bei Schubert in diesem Satz auch durch eine Variation, aber die Originalgestalt ist in A-Dur und die Variation einen Halbton höher in A-Dur. Das ist für 1825 eine Revolution. Und an jenem Teil der Form, wo Schubert jetzt wieder zurückkehrt an den Anfang, wusste er nicht mehr weiter und hörte auf. Eine Phrase, einen Halbton höher zu wiederholen, ist ein billiger Trick des deutschen Schlagers. Jetzt, wie können wir, auch ich habe deutsche Schlager gehört, jeder von uns hat das gehört, wie können wir emotional nachvollziehen, was das 1825 bedeutet hat? Ich glaube gar nicht. Ich kann es rational machen, ich kann nachdenken, ja? Aber dieses Gefühl zu haben, jetzt wird die Welt aus den Angeln gehoben, wenn diese Wiederholung einen Halbton höher stattfindet, das kann ich als Gefühl nicht mehr haben. Und vielleicht habe ich damit beantwortet, wie mein Zugang zur Tradition ist. Es ist so unglaublich schwer, die Texte zu verstehen. Und es kommt wieder ein religiöser Vergleich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wie Luther vom griechischen Originaltext da gestanden ist und jetzt nicht wusste, wie überträgt er das. Und das Problem, das Luther hatte, dass er dann trotzdem noch die Vulgata im Kopf hatte und falsch übersetzt hat, das Problem haben wir auch, wenn wir versuchen, an die alte Musik anzunähern. Ich glaube, dass es eine Herausforderung für einen Menschen ist, der heute komponiert, mit derselben Unbedingtheit zu komponieren, mit derselben Radikalität, wie das Chansquin gemacht hat, wie das Marchaud gemacht hat, wie das Bach, wie das Mozart, Beethoven gemacht hat. Und das ist sehr, sehr schwer. Und ich wünsche mir wirklich, ich fürchte, ich schaffe es nicht, eine so absolut, wie soll ich sagen, abgründige, scharfe, schroffe, fast hässliche Musik zu schreiben, wie Schubert das geschafft hat. Denn wenn Sie dann denken, dieses Wechsel von einem Moll-Akkord zur Dur, im Anfang, das kennen Sie alle, Anfang der Winterreise, ja, will dich im Schlaf nicht stören. Das ist so grausig. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe.
Das war jetzt eigentlich schon fast ein sehr wunderbares Schlusswort, aber wir sind noch nicht so weit. Ich würde gerne noch ein Stück... Eins Ihrer Stücke zeigt sehr deutlich, dass Sie da auf Mendelssohn getroffen sind. Das heißt Traum in des Sommers Nacht. Was haben Sie bei Mendelssohn gefunden? Was ist da in diesem Stück?
Am Anfang von Traum in des Sommers Nacht versuche ich das, was ich bei In Vain gemacht habe, diese unendlichen Spiralen, mit sehr bekannten Modellen aus Mendelssohnscher Musik zu machen. Den Anfang des Sommernachtstraums zu einer klanglichen Spirale machen. Es ist ein sprachliches Spiel. Ein Sommernachtstraum, das ist die Musik oder ein Theater einer Welt, die zwar nicht ideal ist, aber die doch in dem Moment die Katastrophen auf die Seite schiebt. Ein Traum in des Sommers Nacht tut das nicht. Da schimmern die Katastrophen durch. Und ich wollte durch dieses ganz kleine sprachliche Umstellen das deutlich machen. Und ich habe mir dann die kompositionstechnische Aufgabe gestellt, dass in dem Stück keine einzige Note von mir sein soll und alles nur von Mendelssohn und die Veränderungen nur durch Transposition, Uminstrumentierung, Veränderung der Zeit. Nur Akkorde in der Instrumentation von Mendelssohn, aber aus der zeitlichen Gebundenheit Mendelssohns herausgenommen und quasi unter die Lupe genommen oder verlängert und zum Teil auch ein bisschen aufgelöst durch Überlagerungen und durch Instrumentationsverfremdungen.
Sie selber, Georg Friedrich Haas, Sie sind jetzt im besten Alter. Wovon träumen Sie eigentlich noch? Was möchten Sie noch erleben?
Ich bin ein Mensch, der wirklich großes Glück hatte. Viele meiner Träume sind in Erfüllung gegangen. Aber etwas ist schon auch klar, egal in welcher Position man sich befindet im Leben, das Verhältnis von Glücksmomenten und Unglücksmomenten bleibt konstant. Es verändert sich nur die Umgebung. Ich bin noch lange nicht fertig mit meiner Musik. Ich habe da noch eine Menge zu tun.